Die Saarfrage. Verstehen, was im Land zählt.
Die Saarfrage. Verstehen, was im Land zählt, dazu zählt. Und zwar Tag für Tag auch der Sport und insbesondere der Fußball, wie ja Saarländer wissen. Damals in den 50ern, wir hatten eine eigene Fußballnationalmannschaft und wir waren es, die die deutsche Nationalmannschaft zum Wunder von Bern getragen haben, weil hätten wir Saarländer damals gegen Deutschland gewonnen, hätte sich Deutschland nicht qualifiziert für die Fußballweltmeisterschaft in der Schweiz. Und insofern ist es nicht mehr als in Ordnung, dass wir die Saarfrage auch für den Saarfußball stellen. Vorgeschlagen hat das Thema jemand, der gerade in Indien sitzt. Warum? Das machen wir gleich. Zuallererst will ich aber in Luxemburg viele Grüße bestellen. Hallo lieber Christoph und willkommen im Podcast.
Guten Morgen.
Und dann schalten wir heute mal nicht nach Brüssel und nicht nach Saarbrücken-Scheid, sondern nach Indien. Lieber Jorgo, herzlich willkommen im Podcast und sag uns doch ganz kurz, erstens, was machst du in Indien und zweitens, warum wolltest du unbedingt über Fußball quatschen?
Die indische Regierung ist sehr ambitioniert in Sachen Wasserstoff. Wie ihr wisst, habe ich ja da auch beruflich viel zu tun. Die Inder haben eine große Ausschreibung gemacht und haben jetzt sehr, sehr viel Wasserstoff produziert und werden das produzieren und suchen Märkte. Hier findet gerade die große internationale Wasserstoffkonferenz statt. Ich darf morgen den Minister interviewen und natürlich auch dort auf dem großen Empfang vor, ja, anders als in Deutschland, vor 3.000 bis 4.000 Menschen sprechen. Also deswegen bin ich hier rein beruflich, aber Fußball treibt mich auch hier um. Das Erste, was ich natürlich morgens getan habe, ist zu schauen, wie hat denn Paderborn dann gespielt? Wie ist die Tabelle der zweiten Liga? Weil ich wissen wollte, wie weit der Abstand ist. Also Fußball treibt mich immer um. Und im Moment treibt es die Menschen im Saarland natürlich um, weil viel passiert im Fußball. Positives, Negatives, Interessantes. Also wenn man mal im Garten, bei der Gartenarbeit den Nachbarn zuhört, da wird mehr über Fußball geschwätzt als über Politik. Und das will schon was heißen.
So, Christoph, was lernen wir daraus? Mehr Fußball, weniger Politik machen.
Ja, ich finde ja, dass es gewisse Parallelen gibt zwischen Fußball und Politik. ich bin ja auch alter Fußballer, habe zwar nie über mehr als die Bezirksliga bei Einöd drüber hinausgepackt. Und sage immer spaßeshalber, im Alter von 35 Jahren habe ich dann Knorpelschaden gekriegt, der mich dann an dem Durchbruch meiner internationalen Karriere gehindert hat. Aber mehr war halt nun mal nicht drin. Ich glaube, dass beides schon sehr viel mit Mannschaftsspiel zu tun hat und dass du deswegen ein gutes Mannschaftsspiel brauchst, selbstkritisch betrachtet. War in der Jamaika-Koalition vielleicht auch der ein oder andere wirklich gute Einzelspieler dabei. Aber das Mannschaftsspiel war definitiv nicht immer ideal. Und es hat auch sehr viel mit Kurzfristigkeit zu tun. In der Politik musst du jeden Tag unter dem Lichte der Öffentlichkeit beweisen, dass du was kannst. Manchmal kannst du da auch Dinge zudecken. Darüber würde ich gerne auch nochmal irgendwann sprechen, denn ich habe im Moment das Gefühl, dass auf der Ebene der saarländischen Landesregierung das schlechte Fußballspiel von der Kapitänin sehr erfolgreich zugedeckt wird. Insofern bist du dauernd unter Beobachtung und du bist dauernd live on stage und du musst dauernd Vollgas geben. Und insofern gibt es da sehr große Parallelen.
Es gibt sehr große Parallelen, da stimme ich zu 100% zu. Die Frage ist denn ein direkter Zusammenhang zu sehen zwischen einer weniger guten Performance in der Politik in diesen Zeiten und in der weniger guten Performance im Saarfußball in diesen Zeiten?
Frage geht an Christoph Gell, der sich ja auch auskennt, der zwischen beiden Welten gewandert ist. Ich meine, wir können ja durchaus sagen, der Präsident des ersten FCS war ja eine Zeit lang auch FDP-Funktionär.
War FDP-Funktionär, war auch im Koalitionsausschuss. Und wenn man jetzt nochmal über die Ursprungsfrage, die der Thorsten gestellt hat, drüber nachdenkt, dann gibt es natürlich auch auf der Ebene oder auf dem Niveau zwei Ebenen, um das mal so zu sagen. Das eine ist die Fragestellung der strategischen Aufstellung, also was wollen wir eigentlich erreichen? Das musst du im Fußball natürlich auch erklären. Das langfristige Ziel, was sich beispielsweise eine Spielvereinigung Elversberg gesetzt hat oder auch was sich ja der erste FC Saarbrücken gesetzt hat, in die zweite Bundesliga aufzusteigen. Und das zweite ist dann die Fragestellung der Execution, wie kriegt man das sauber hin? Mit welchem Personal kriegst du das sauber hin? Da spielt dann vielleicht noch ein bisschen mehr eine Infrastruktur auch eine Rolle, aber Personal spielt natürlich eine Rolle. Und das Gleiche gilt ja eben auch an der Stelle für Politik, will eben heißen, du musst ein Ziel haben, du musst dir überlegen, wie du dieses Ziel erreichst, du brauchst die richtigen Personen dafür, du brauchst die richtigen Personen an der richtigen Stelle dafür. Und insofern auch hier wieder große Parallelen zwischen dem, was in der Politik auf der einen Seite passiert und dem, was im Fußball passiert. Und eben auch an den beiden Vereinen vielleicht zu sehen, dass die Ressourcen, also die finanziellen Ressourcen, alleine nicht über Erfolg entscheiden, sondern dass unter Umständen eben auch junge Nachwuchskräfte vielleicht besser sind als etablierte oder eben umgekehrt und dass alles zusammenkommen muss, damit das insgesamt funktionieren kann.
Ich habe mal von einem der ranghöchsten Funktionäre in der DFL folgende Faustregel gelernt. In einem EV, also in diesem System, in der Struktur eines EV, hast du alles, was du brauchst, um einen Bundesligisten zu führen, wenn erstens genügend Geld im System ist, also ein nicht frisches Kapital benötigt, und zum Zweiten, wenn sich die handelnden Personen gut miteinander verstehen. Für meine Begriffe lässt sich diese Faustregel wunderbar übertragen auf die Situation, die wir im Saarfußball in Elversberg erleben, weil dort ist genügend Geld da, es braucht kein frisches Kapital von außen. Und dort sind auf der Vorstandsebene drei Köpfe zusammengestellt worden und mit einem netten Fünfjahresvertrag damals im allerersten Schritt ausgestattet worden, um mittelfristig etwas aufzubauen. Und in der Landeshauptstadt sehen wir das Gegenteil. Dort ist zwar noch Kapital da, aber es reicht wohl nicht aus, um den Anforderungen in der dritten Liga noch gerecht zu werden, um einen nächsten Sprung zu machen. Und die handelnden Köpfe, um die zweite um den zweiten Aspekt nochmal hervorzuheben, und die handelnden Köpfe in diesem blau-schwarzen Verein sind alles andere als einig. Jorgo.
Ja, vielleicht fange ich mal mit SV Elversberg an, weil da gehört ja nicht nur dazu, dass Geld im System ist, sondern dass auch gewirtschaftet wird, gehaushaltet wird. Es fällt ja auf, dass die SVE, die 11 mit V Punkt, ganz eindeutig auf junge Spieler setzt, auf Leihbasis. Da steckt auch ein finanzielles Konzept dahinter. Je mehr junge Auswahlspieler, DFB, aber eben auch junge unter 21-jährige Spieler zum Einsatz kommen, desto mehr Geld fließt über die DFL auch in die Kasse. Das weiß das Management dort und hat eine sehr, sehr geschickte Personalwahl. Christoph hat auf die Rolle des Personals schon aufmerksam gemacht. Aber den Mut zu haben, eben auf Leihbasis diese Dinge zu tun und trotzdem einen Zusammenhalt herzustellen. Man weiß ja, so ein Fisnik Aslani, so ein Nick Woltemade, die bleiben, die machen einen Karrieresprung und dann gehen sie weg. Die kommen aber wieder. Der Fisnik Aslani ist, obwohl er jetzt in der Bundesliga ja zu den Top-Torjägern gehört, in Elversberg gewesen bei einem Spiel und hat sich dort auf die Tribüne gesetzt. Also die schaffen es, trotz dieses wirtschaftlichen Modells eine Gemeinschaft, ein Gemeinschaftsgefühl hinzubekommen. Und das hat was mit den langen Verträgen zu tun, die du da gerade auch genannt hast. Das hat auch insbesondere, man muss Namen nennen, etwas mit Nils Ole Burg zu tun. Also ein Mensch, der sehr früh ausgestattet wurde mit einem sehr langfristigen Vertrag und extrem talentiert ist in dieser Art fußballerisches Talent, aber eben auch das Wirtschaftliche zusammenzubringen. Alles unter dem Segen auch eines, ja, ich muss mal sagen, talentierten, vom Fußballerischen her gesegneten Herrn Holzer, ja, der ja selber Fußball gespielt hat, dann aber eingestiegen ist in die Wirtschaft, Geld reingebracht hat und als Beispiel vorlebt, wie man seine fußballerische Vergangenheit, sein wirtschaftliches Geschick miteinander verknüpft und dann was ganz Neues aufbaut. Ich glaube, es ist einfach diese spezielle Mischung, die selbst aus einem gallischen Dorf, Elversberg, ein ja, Anwärter für die Fußball-Bundesliga macht. Da machen wir jetzt auch keinen, da sagen wir jetzt auch Christoph und ich, was wir getan haben. Wir haben also das Spiel natürlich geschaut, das Relegationsspiel gemeinsam, und hatten dieses Herzschmerzgefühl, als es dann eben nicht gereicht hat gegen Heidenheim. Und ich sage das hier auch ganz offen, ich bin am Tag danach Mitglied geworden, weil ich es nicht ausgehalten habe. Ich irgendwie wollte was in mir diesen Verein unterstützen, und naja, mehr als das kann man und weniger als das kann man jetzt erstmal nicht machen. Und ja, ich finde diese Geschichte einfach eine Erfolgsgeschichte, die sich aus diesen Ingredienzien speist, um diesen Erfolg zu haben.
Ja, es gibt vielleicht noch einen Punkt, den man dazu tun sollte, sagen sollte, und das ist das Erwartungsmanagement. Und ich glaube, dass Elversberg ein grandioses Erwartungsmanagement hat und spielt, nämlich indem die Erwartungen grundsätzlich, was die zeitliche Abfolge angeht, nach unten revidiert wird. Will heißen, ja, es wurde gesagt, wir wollen irgendwann mal aufsteigen, aber das muss jetzt nicht dieses Jahr sein und wir werden einen Schritt nach dem anderen machen. Und auf die Art und Weise nimmst du natürlich unheimlich viel Druck aus der Geschichte raus. Und beim ersten FC Saarbrücken ist es fast die umgekehrte Variante. Der Aufstieg muss immer genau dieses Jahr erfolgen und du hast immer den Vollgasdruck, dass, und den du natürlich an die Medien spielst, den du an die Mannschaft spielst, den du an die Fanclubs spielst. Und wenn dann, wie jetzt so eine Geschichte, dann mal 3-4 Spiele nicht ordentlich laufen, dann wird direkt die Vollkrise ausgerufen. Und der Untergang des Abendlandes steht in Saarbrücken ja unmittelbar bevor. Also ich erwarte ihn eigentlich innerhalb von dieser Woche.
Das ist aber ein Dauerzustand, ne? Das ist ja ein Dauerzustand.
Genau.
Das ist ja das Problem.
Und das liegt aber auch an dem Erwartungsmanagement, das an der Stelle gefahren wird. Und ich glaube nicht, dass sich der erste FC Saarbrücken damit einen Gefallen tut.
Naja, das eine ist, glaube ich, diese klassische Unterscheidung zwischen Traditionsverein und, ja, despektierlich würde man dann sagen, ja, ne, das Gegenteil von Traditionsverein ist Retortenclub. Und das andere ist, in diesem Umfeld rund um einen Traditionsverein tummeln sich halt über Jahrzehnte gewisse Charaktere und Typen rum, während bei anderen Vereinen erst nach so einem Spiel, ne, wie in der Relegation, dann jemand Mitglied wird und sagt dann, ich bin aber schon seit 15 Jahren regelmäßiger Stadiongänger, Jorgo.
Bin ich ja nicht. Das kann ich nicht sein. Es ist auch sehr schwer, ins Stadion zu kommen bei der SV Elversberg, weil einfach die Plätze limitiert sind. Aber der nächste Besuch ist vorprogrammiert, und zwar mit der jüngsten Tochter. Und das ist eben auch so ein Signal. Das ist ein Familienverein, der eben keine Tradition hat, beziehungsweise keine lange Tradition, aber ganz geschickt auf die Jugend wirkt, nicht wahr? Also ganz geschickt auch an Schulen, bei jungen Menschen ganz gezielt, selbst bei Säuglingen. Es gibt also im Fanshop Schnuller, SVE Schnuller. Was ich damit sagen will, ist, du kannst Retorte als Retorte fahren. Du kannst aber auch versuchen, direkt ins Herz vorzustoßen. Wenn man im Saarland, wenn man da sitzt im Stadion und da sieht unsere Heimat, unser Saarland, unsere Elf, da versucht schon eine Retorte ganz konkret neue Tradition zu schaffen. Und ehrlich gesagt, da steht auch so Reklame von den Sponsoren. Das ist alles Saarland. Stahl, Bank 1 Saar. Das ist tiefstes Saarland. Plus verbunden mit dem neuen produktiven Element, Pharma. Nicht wahr? Ich meine, wir müssen ja auch schauen, wo hat das Saarland auch eine aktive Rolle, auch eine produktive Rolle zu spielen? Wo sitzen Zentralen, wir hatten das Thema schon mal in unserem Podcast, wo sitzen Entscheidungszentralen in der Wirtschaft im Saarland? Im Pharmabereich, gerade hier, ist es eben so. Und wenn sich da was aufbaut, auch mit einem globalen Profil, die Marke, die dort auf der Brust der SVE steht, ist ja auch eine Marke, die in die asiatischen Märkte hineingetragen wird, über Badminton, über Tischtennis, Handball nicht so sehr, aber das ist ganz geschickt. Das ist also auch eine weltweite Rolle. Also ich glaube, ich behaupte nicht sehr lange dabei gewesen zu sein, aber ihr zeigt es mal umgekehrt. Dieses Konzept der SVE bereitet es mir einfach, als jemand, der mit seinen Kindern, die eigentlich auf einen anderen Verein getrimmt sind, jetzt ins Saarland gezogen sind, hier mitzumachen und hier sich voll zu identifizieren. Das muss man auch erstmal schaffen und Respekt, grandios. Ja, es ist ein Gegenentwurf zum FCS, aber es funktioniert.
Thorsten, ich möchte nochmal auf zwei Punkte eingehen, die du gesagt hast. Der erste Punkt war das, was du von dem Herrn von der DFL gehört hast. Dem möchte ich insofern ein bisschen widersprechen, weil es gab ja unter 25 Jahren Harten Brustermann gefühlt 22 Jahre oder 21 Jahre eine Einheit an der Spitze und es war ja an der Stelle zumindest so, dass die Leute mehr oder weniger dort oben gut verstanden haben. Also Herr Ostermann, Herr Weller, Herr Klimt und 1, 2, 3 andere, die von Hartmut Ostermann auch persönlich ausgesucht worden sind, die haben sich ja jahrelang verstanden und die hatten auch genug Geld dank Hartmut Ostermann im System. Es war trotzdem nicht hinreichend, um nachhaltig Erfolg zu haben. Insofern ist das aus meiner Sicht eben kein hinreichender Punkt. Die Fragestellung, welches Personal ich teilweise aussuche und sowohl bei der Fragestellung, welche Präsidenten da teilweise ausgesucht worden sind und wie stark sich dann Präsidenten auch in ein Daily Business eingemischt haben, muss ich jetzt ehrlicherweise mal sagen, was ja nun bei Elversberg nicht der Fall ist, sondern dass da gesagt wird, okay, ich bin der Präsident, aber ich habe einen Vorstand, ich habe einen Trainer, ich habe einen Sportvorstand, der sich um die Dinge kümmert und ich gehe nicht in die Kabine rein und erkläre dem Trainer, wie er seine Mannschaft aufzustellen hat, um das jetzt mal sehr zugespitzt zu sagen. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Aspekt. Zweiter Punkt.
Zumindest in der Außendarstellung funktioniert das so nicht.
Zumindest,
ne?
Genau.
Was hinter den Kulissen passiert, wissen wir ja nicht genau.
Genau, definitiv.
Vernehmen nach soll das dort auch mal vorkommen. Die Frage ist nur, wird es nach außen getragen? Und in einem Hauptstadtclub, ne, mit viel Tradition wird das sofort nach außen getragen. Zumal dort ja auch Typen sitzen in so einem Gremium wie dem Aufsichtsrat, die glauben, sie müssten das operative Geschäft lenken.
Genau.
Und völlig verfehlt haben, welche Rolle sie denn überhaupt als Aufsichtsrat haben und weshalb sie denn da sind. Und genau. Das ist etwas, was den großen Unterschied ausmacht. Das eine steht sofort in der Zeitung und bei dem anderen passiert genau das Gleiche. Es kommt nur nicht ans Tageslicht.
Das stimmt, lieber Thorsten, wobei man auch sagen muss, ich beobachte ja den ersten FC Saarbrücken jetzt auch schon ein bisschen länger. Diese neue Rolle des Aufsichtsrates, um das mal so zu sagen, die ist erst seit ein paar Jahren der Fall. Also die ersten gefühlten 20 Jahre unter Hartmut Ostermann war der Aufsichtsrat ein Hartmut Ostermann Unterhaltungsverein oder wie auch immer. Also ich meine das jetzt gar nicht negativ, sondern da herrschte ja an der Stelle Ruhe. Der Aufsichtsrat hat mehr oder weniger seinen Job gemacht, beziehungsweise hat die Klappe gehalten. Da kann man jetzt unterschiedlicher Meinung sein, ob das richtig oder falsch ist. Aber zumindest hat der Aufsichtsrat nicht gemeint, er wäre operativ tätig, er würde den Job des Vorstandes machen und er müsste jeden Tag dem Trainer erklären, wie er seinen Job zu machen hätte. Und da habe ich im Moment das Gefühl, dass das seit ein paar Jahren anders ist und dass jetzt im Aufsichtsrat einige Herrschaften zumindest sitzen, die der Meinung sind, sie wären eigentlich besser diejenigen, die auf der Bank sitzen würden, um dann die Dinge zu tun. Also das ist dieser zweite Punkt, der dritte Punkt, auf den ich kurz eingehen möchte. Du hast ja vollkommen recht, dass natürlich in einem Traditionsverein, wie das jetzt im 1. FC Saarbrücken ist, es mehr Leute gibt und die auch einen kürzeren Draht zu den Medien haben. Und da jeder auch sein eigenes Süppchen kocht, ist vollkommen klar. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass ein Präsident eine große Möglichkeit hat, Einfluss zu üben auf ein Erwartungsmanagement. Und wenn du da den Dialog suchst und da sagst, Freunde, ja, wir wollen aufsteigen, ja, das ist unser, ich sag das jetzt mal fast chinesisch, unser Fünfjahresplan. Und wenn es dieses Jahr ist, haben wir nichts dagegen. Aber wenn es dieses Jahr nichts ist, dann stirbt auch kein Mensch. Wir wollen das sukzessive aufbauen. Dann ist das eine andere Situation. Also auch da nochmal an Eversberg zurück. Wie häufig sind die knapp gescheitert und haben trotzdem nicht den Trainer rausgeschmissen oder sind grundsätzlich an ihrer Sache hängen geblieben? Denn Fußball ist immer noch Fußball. Und dann kannst du, schöne Grüße an die Relegation, 90 Minuten plus 90 Minuten voll auf Ziel sein. Und in der letzten Minute spielt ein Spieler, der ein Jahr vorher bei dir noch gewesen ist, einen Ball in die Tiefe. Und ein Mensch, der dieses Jahr bei Heidenheim keinen einzigen Ball trifft, stellt sich dann dorthin mit einer Körpertäuschung, lässt den Verteidiger ins Leere laufen und knallt das Ding dann oben ins Dreieck und du bist draußen, obwohl du 180 Minuten eigentlich on track gewesen bist und diese zwei Minuten oder diese eine Sache von 10 Sekunden de facto entscheidet dann über das, was in der ganzen Saison der Fall gewesen ist. Also du brauchst beim Fußball auch etwas Glück. Und deswegen ist aus meiner Sicht dieses Erwartungsmanagement auch so wichtig.
Das waren zweimal 3 Euro ins Phrasenschwein, Christoph.
Ja, wir haben aber diesen Moment tatsächlich da ja auch gemeinsam erlebt. Und das Interessante ist ja, dass hier nicht die Welt untergegangen ist, sondern dass es Herzschmerz gab. Aber danach gab es sofort Arbeit und konkrete ja, 5-Jahres-Plan orientierte Planung. Und das macht ja Spaß. Kann man denn nicht im Saarland, weil ich merke ja auch, dass manche Journalisten eher den einen Verein präferieren, manche den anderen und dann wird da auch ein Gegensatz aufgebaut. Kann man das denn nicht beides als Phänomene einer saarländischen grundsätzlichen Erfolgsgeschichte sehen? Ich meine, die Pokalfights, die Halbfinals des FCS, das war für das Saarland so entscheidend, so wichtig. Tatsächlich von allen gesehen zu werden und die Bayern zu schlagen und so weiter und so fort. Das war ein Aushängeschild. Und jetzt ist Elversberg ein tatsächliches Aushängeschild. Kann man da nicht das als gemeinsame saarländische Anstrengung etwas konformer sehen? Dass man sagt, komm, beides ist gut, weil ich sehe immer wieder diesen Gegensatz. Ist das nicht eine Möglichkeit, wie wir diese Aushängeschilder aus unterschiedlicher Sicht, das eine ist halt eben ja ein bisschen mehr Tradition, das andere ist mehr Konstanz, mehr vielleicht professionelle Planung, dass man das gemeinsam denkt. Das wäre mein Wunsch.
Also ich würde das mal übertragen wollen, Jürgen. Na, Jorgo, ich verstehe ja den Wunsch. Ich habe deswegen Jürgen gesagt, weil mir ist gerade ein Zitat eingefallen von jemandem, wenn er das hier hört, wird er wissen, wer gemeint ist, ne? Aus NRW. Ne? Der sagte nämlich, Jürgen sagte nämlich, ja, ja, das könnt ihr im Saarland so machen. Bei uns hier in NRW wäre das so, du musst einem Dortmunder erklären, dass du mit Schalke jetzt dann plötzlich spannend und mitfieberst, ne? und zufrieden bist.
Ja.
So ähnlich würde ich das dann hier auch einordnen.
Ja und nein.
Plus, diese Phänomene haben wir in anderen Bundesländern ja auch. Tradition und Retorte passt nicht zusammen.
Ja, das mag ja so sein. Jetzt kommt aber für mich eine zweite Fragestellung. Ist ja alles super. Aber diese Retorte, so wie du es nennst, hat sich irgendwann mal hingestellt und hat gesagt, es gibt bei uns eine Spielidee und hat diese Spielidee mit einem Trainer verbunden, der nach wie vielen Jahren zu Bremen gewechselt ist. Und hat sich danach einen Trainer ausgesucht, der gesagt hat, okay, ich werde 80% genauso machen, die letzten 20% werde ich ändern, aber an der grundsätzlichen Spielidee wird sich nichts verändern. Tut das der erste FC Saarbrücken genauso? Wo ist die Spielidee des ersten FC Saarbrücken? Ich bin ja bei Jorgo, dass das alles super ist, mit viel Emotion als Underdog gegen Bundesligisten irgendwie zu bestehen. Aber wenn man sich dann diese Spiele anguckt, da muss man ja ehrlicherweise auch sagen, ja, da steht man 90 Minuten hinten drin, schießt zweimal aufs Tor von Bayern München und von diesen beiden Schüssen, die man aufs Tor von Bayern München gesetzt hat, sind dann auch beide drin. XG, also die erwarteten Goals, waren wahrscheinlich, ich habe es nicht nachgeguckt, waren wahrscheinlich 0,3. Und mit 0,3 erwarteten Goals hast du dann zum Schluss zwei Tore geschossen. Das ist super, aber wenn du dann zu Hause gegen Havelse spielst, dann kannst du nicht mit der gleichen Spielidee ankommen. Dann ist das eine andere Spielidee, dann musst du das Spiel anders lesen, dann musst du einen anderen Spielplan haben. Und dann stelle ich mir die Frage, wo ist der grundsätzliche Spielplan des ersten FC Saarbrücken, der sagt, er möchte aufsteigen und dann kannst du eben nicht mit, ich sage jetzt mal Catenaccio, für die alten Fußballer unter uns, kannst du mit Catenaccio nicht den Aufstieg in die zweite Bundesliga schaffen. Also brauchst du eine Philosophie, eine Spielidee, die vom Trainer getragen wird. Und wenn der erste Trainer es nicht packt, weil er die falsche Ansprache hat, dass du es dann anders machst. Aber ich sehe beispielsweise nicht, dass jetzt der Trainer, der sich ja selbst rausgenommen hat und jetzt nur noch Sportdirektor, glaube ich, ist, dass der die gleiche Spielidee hat wie der aktuelle Trainer, sondern auch da stelle ich mir dann schon die Frage, warum wurde dieser Trainer ausgewählt? Das hat also nicht zu wenig was mit Kontinuität und mit langfristigem Denken zu tun.
Also, um das mal auch anders auszudrücken. Ich höre sehr oft, dass Spielkommentatoren sagen, Elversberg macht, was Elversberg ebenso macht. Und das zeigt, da gibt es eine Spielidee, das ist die Elversberg-Spielidee. Und das habe ich jetzt kürzlich auch bei Schalke gehört. Es hat ja am Wochenende, haben ja Elversberg und Schalke gegeneinander gespielt und dann sagte der Kommentator, naja, Schalke macht das, was Schalke jetzt so macht. Und das zeigt, selbst ein Traditionsverein wie der FC Schalke 04, der so ähnlich ist wie der FCS, der auch sehr viel Unruhe hat, die von außen nach innen, aber auch von innen nach außen getragen wird. Selbst der schafft es jetzt plötzlich, Schalke zu sein und Schalke-Ding, eine Spielidee zu haben. Und die sind auch verdientermaßen, muss man dann sagen, eben ganz vorne an der Spitze, haben die SV Elversberg abgelöst. Was ich damit sagen will, ist, es geht. Man kann Ruhe in einen Verein tragen, aber man sieht auch, die handelnden Personen in Schalke sind eben Profis. Ja, die haben ja zum Teil in Bremen lange Zeit gearbeitet, kommen aus anderen Vereinen und bringen diese professionelle Schiene da rein. Das müsste man sich hier eben auch wünschen. Aber der Gegensatz, Retorte gegen Tradition, ich glaube, hier müssen wir einfach das saarländische Herz mal nach vorne schieben. Ich glaube, man kann voneinander lernen und man sollte auch sich gegenseitig unterstützen, auch als Saarländer. Das machen ja andere Vereine auch. Es gibt ja auch im Ruhrgebiet Partnerschaften und Vereine, die sich lieben. Aber dass Schalke und Dortmund sich streiten, ist ja klar. Das sind zwei Traditionsvereine. Aber Retorte und Tradition, das geht schon. Die können sich schon tatsächlich mal umarmen und sollten sie tun. Das ist mein Plädoyer. Ja, mein Plädoyer ist ja, dass wir hier stärker uns gegenseitig unterstützen. Der Thorsten soll mal was dazu sagen. Der kennt ja den Verein sehr gut. Jetzt fordern wir dich mal heraus.
Ich habe ja eine Vergangenheit als SVE-Reporter bei der Saarbrücker Zeitung und danach war ich ja FC-Reporter. Das ist zwar zugegebenermaßen schon 20 Jahre her, aber verändert hat sich in den Vereinen wenig bis nichts, was Personalien angeht.
Interessant.
Und wir haben, wie ich finde, hier eine ganz gute Klammer. Wir sind nämlich gestartet mit, was haben Politik und Fußball denn gemein und kommen im Grunde genommen nochmal zum gleichen Thema zurück und kommen, wenn man so will, dann auch direkt zu dem Thema Wirtschaft noch mit dazu. Also wie sind die Parallelen in Wirtschaft, Politik und Fußball? Und für meine Begriffe ist alles das, was wir jetzt gerade besprochen haben, zurückzuführen oder auf einen Nenner zu bringen, nämlich ist das Thema der Führung. Und der eine Verein wird geführt, der andere Verein wird nicht geführt. Der eine Verein wird geführt und hat eine Idee. Der andere Verein hat viele Ideen, wird aber nicht geführt. Und es stellt sich die Frage, wie denn dieser Verein künftig geführt werden soll. Jetzt gibt's ja nun mal in der Landeshauptstadt, und das ging ja jetzt dann über Wochen durch die Medien, die nette Bewegung aus der Kurve heraus, also eine typische Graswurzelbewegung, würden wir in der Politik sagen, nämlich dass Fans von sich aus die Initiative ergriffen haben. Das ist ja das, was wir uns in Deutschland gerne mal wünschen, dass nochmal eine Bewegung kommt. Die gibt es jetzt. Die hat ja jetzt glücklicherweise in den vergangenen Tagen zusammengefunden mit demjenigen, der diesem Verein an der Spitze vorsteht. Und es scheint ja eine Lösung zu geben. Das wäre dann zugegebenermaßen mit einigen Jahren Verzögerung endlich die Professionalisierung, die es braucht. Nämlich raus aus dem Ehrenamt, rein ins Hauptamt. Dieser Wechsel ist dringend und bitter nötig. Ich würde mal so sagen, seit 15 Jahren überfällig. Wir sind, wenn ich das richtig im Kopf habe, hinter Havelse der einzige Verein in Liga 1, 2 und 3, der noch so arbeitet. Und das lässt ja dann positiv stimmen. Vielleicht, Jorgo, ist das ja dann der Schritt, den es braucht, um irgendwann zu sagen, das eine ist der Traditionsverein, auf den man stolz sein kann, und das andere ist dann von mir aus der Retortenclub, auf den man stolz sein kann.
Wie der heißt, ob der Retortenverein heißt oder ist ja eigentlich egal. Aber das Stolzsein, das ist das Entscheidende. Und das, darum geht's mir, dass man auch als eingefleischter FCS-Fan nicht auf die Elversberger schimpft und umgekehrt, sondern dass man sagt, hey, bin stolz auf beides. Und ja, dieser Schritt, den du gerade angekündigt hast, diese Professionalisierung tut dringend Not. Wir hören da Verschiedenes, dass da schon wieder Rückschritte geplant sind. Plädoyer, also wenn man was zurufen darf Richtung Ludwigspark, dann ist es bitte professionelle Strukturen einführen, das machen, was sich für die ersten drei Ligen nun mal in Deutschland gehört, um mitzuhalten, um eine Spielidee, um überhaupt eine Idee reinzubringen. Bitte, bitte.
Volle Zustimmung. Dieser Bitte wird auch, glaube ich, in den nächsten Wochen dann stattgegeben. Die spannende Frage wird dann sein, wer werden die handelnden Personen? Und ich finde es auch völlig legitim, dass derjenige, der bezahlt, auch bestellt und sagt, ich will wieder ein Gremium, das an der Sache orientiert ist und nicht auf sich selbst guckt. Deswegen ist es bitter nötig, dass dort der eine oder andere aus den Gremien jetzt verschwindet. Im besten Falle es sich selbst so leicht macht und auf die Idee kommt, es gar nicht mehr anzutreten, es gar nicht mehr zu kandidieren, zumal der öffentliche Druck ja auch dort steigen wird. Und dass dann wieder endlich auf das geguckt werden kann, worum es auch geht. Nämlich, Achtung, Christoph, ich zahle auch 3 Euro ins Phrasenschwein. Entscheidend ist ja auf dem Platz. Ich habe von meinem Papa irgendwann mal gelernt, ich war nämlich in der Bundesliga-Zeit in den 90ern zum ersten Mal im Ludwigspark und habe dann mitgenommen, beim FC ist es so, entweder stimmt's auf dem Platz und außerhalb nicht oder es stimmt außerhalb und auf dem Platz nicht. Der nächste Schritt muss sein, beides wieder zusammenzuführen.
Perfekt. Gutes Schlusswort. Und drücken die Daumen, weil wir alle mitfiebern. So ist es ja nicht.
Ja, ich meine, das ist vielleicht auch noch ein Punkt, den man an der Stelle sagen kann. Das eine ist ja die Frage, wie die Saarländer auf diese beiden Vereine gucken und dass sie sich damit beschäftigen. Das zweite war ja auch die Frage, dass diese Vereine die Möglichkeit haben, für das Saarland außerhalb des Saarlands Werbung zu machen. Und das Saarland auch ein Stück weit bekannter zu machen. Und der dritte Punkt ist dann natürlich das, weil wir ja auch ein Wirtschaftspodcast sind, dass Menschen ins Saarland kommen und sich Spiele angucken und deswegen auch Geld im Saarland lassen, was natürlich auch nochmal unter Tourismusgesichtspunkten, Hotel- und Gaststättenbetriebe auch nochmal ein weiterer Aspekt ist, der dieses Land nach vorne bringen. Und je höher die Vereine steigen, desto mehr Möglichkeiten gibt es unter Umständen eben auch, die ein oder anderen, den ein oder anderen Werbeeuro nochmal zusätzlich ins Saarland zu kriegen, was auch nochmal weiterhelfen würde. Und je mehr die Spieler verdienen und je mehr die Funktionäre verdienen, desto höher wird die Lohn- und Einkommensteuer. Insofern würde sich auch ein saarländischer Finanzminister, egal von welcher Partei er ist, sich auch darüber freuen. Also es gibt sehr viele positive Aspekte, die erfolgreiche Fußballvereine im Saarland haben könnten. Und schon allein deswegen müssen wir alle Interesse daran haben, dass diese beiden Vereine Erfolg haben. Und da gibt es eben, wie wir eben besprochen haben, an der einen oder anderen Stelle eben Nachholbedarf.
Eben äußern dürfte, das Stadion ist zu klein und es dauert zu lange. Wie sollen denn die ganzen Zuschauer kommen, wenn da nur 10.000 Menschen reinpassen? Also das muss schneller gehen und da müsste man vielleicht auch sich saarlandübergreifend mal eine Lösung ausdenken, weil der Druck, diese Spiele sich anzuschauen, auch von außerhalb, der ist natürlich sehr, sehr groß. Und ich freue mich immer, dass ich im Losverfahren oder über Freunde dann mal eine Karte bekomme. Schöner wäre es anders. Aber das ist, das wird kommen und das ist in der Mache. Es ist so, wie du sagst, Christoph, es ist ein Aushängeschild. Und du hörst ja die ganzen Kommentatoren, die dann immer sagen, wow, die haben, das hätten wir gar nicht erwartet, dass dieser Verein so spielt. Das wird demnächst beim FCS genauso sein, bin ich sicher, nach der Professionalisierung. Und so sollte man über Saarland sprechen. Hey, das hätten wir gar nicht erwartet. Und dieses Bundesland spielt vorne mit und die Wirtschaft des Saarlandes spielt vorne mit. Das möchte ich eigentlich übertragen sehen und daran sollten wir arbeiten.
Nehmen wir das als Schlusswort. Danke in die Runde.
Danke.
Vielen Dank.
Das war die Saarfrage. Sie haben Wünsche, Kritik oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns unter info@trikot.media. Bewerten Sie uns gerne, empfehlen Sie uns gerne weiter, denn dann haben wir die Möglichkeit, die Saarfrage auch mit vielen anderen zu diskutieren. Und wir tun dies alles im Sinne unseres Landes.